Ciudad de Bolívar, Angostura, Orinoco, 10. Juli 1853, Nummer 14. Liebe Mutter, mein letzter Brief war von Demerara vom 25. Juni, Nummer 13. Heute befinde ich mich in der Stadt, die früher Angostura hieß, die aber seit einigen Jahren nach dem berühmten General Simon Bolívar Stadt Bolívar genannt wird. Sie liegt am Flusse Orinoco. Die einzige Verbindung, welche zwischen Demerara und Angostura besteht, wird durch Goleten, zweimastige Fahrzeuge, auch Schoner genannt, hergestellt, die Ochsen nach Demerara bringen und gewöhnlich leer nach Angostura zurückkehren. Ein solches Schiff macht die Reise in einem Monat, hin und zurück, ladet im Unterraum 30 Ochsen und auf dem Verdeck 50, also zusammen 80 Tiere. Diese kosten hier per Stück 6 Taler, die Fracht 4 Taler, stellen sich also in Demerara auf 10 Taler. Da sie dort für 20 Taler verkauft werden, so macht ein Golete, also per Monat circa 800 Taler Gewinn. Mit der Goleta Bolivariana fuhr ich ohne Ochsen, aber in Gesellschaft eines liebenswürdigen Parisers, am 29. Juni Mittwoch von Demerara, das heißt von Georgetown, ab. Diesen Ort habe ich dir, wie ich glaube, bereits geschildert. Georgetown liegt am Flusse Demerara in British Guayana, ist regelmäßig gebraut, breite Straßen, dieselben Kanäle, jedes Haus steht einzeln in einem Garten voll tropischer Pflanzen, überragt von herrlichen Palmen. Da die Stadt in der flachsten Gegend liegt, so suchte ich auf dem Leuchtturm am Flusse eine Aussicht über das Ganze. Da meinte man, eine Unzahl hübscher Villen zu sehen, von dem lustigsten Grün umrankt. Der vielen Kanäle und der niedrigen Lage wegen scheint mir der Ort aber nicht gesund. Das Merkwürdigste, was ich von Georgetown zu erzählen weiß, ist, dass ich alle Menschenrassen der Erde dort zusammensah. Mittags auf dem Markte sah ich nämlich Engländer, Neger, Chinesen, Indianer, Ostindier, Leute von den Azoren und den Kapverdischen Inseln, weiße Brasilianer und Amerikaner und alle möglichen Mischungen dieser weißen, schwarzen, gelben, braunen und roten Rassen. Chinesen tragen ihre Nationaltracht, auch die Westindianer und die Ostindier, denn sie gehen ganz nackt. Da Georgetown nur 7 Grad vom Äquator liegt, so kann man den Leuten das eben nicht verdenken. Dieses Rassengemengsel wäre ein Schauspiel für unseren Karl gewesen. Also, von Georgetown fuhr ich den Fluss Demerara hinab in die See, welche hier ganz gelb ist, des sumpfigen Bodens wegen und der Mündung großer Ströme. Gegen Abend passierten wir die Mündung des Essequibo-Stromes und waren am Abend des nächsten Tages in der großen Mündung des Orinoco zwischen dem Kap Barima und der Insel Cangrejos. Da legte sich der Wind und wir gingen vor Anker. Um diese Zeit ist es hier eigentlich Winter, das heißt, es ist Regenzeit. 2 oder 3-mal täglich regnet es eine halbe oder Viertelstunde lang in Strömen. Der Fluss steigt daher und ist reißend. Und schwerlich würde man mit einem Segelschiff hinauffahren können, wenn nicht gerade nur diese Zeit der Passatwind von Osten nach Westen stärker bliese. Dieser treibt das Schiff durch alle Strudel weiter. Morgens am 1. Juli erwachten wir also in Orinoco. Das letzte Mondviertel und einige Sterne hingen noch am Himmel. Die Luft war frisch, kühl, und da der Wind sich noch nicht aufgemacht hatte, so floss der Orinoco so prächtig ruhig dahin wie der Vater Rhein in seinen sanftesten Tagen. Abenteuerlich bewegte es sich auf der glatten Fläche, denn bald kamen schwimmende Inseln vorüber,
große Stücke Land mit Schlingpflanzen, Büschen und Blumen, die der Strom tief im Herzen des Landes fortgeschwemmt. Bald riesige Baumstämme, deren Äste hoch auf dem Wasser ragten, große grüne Blätter, morsche Holzbrocken folgten. Kurz, der Strom sah förrlich bunt aus und man merkte, dass man auf einem Flusse saß, der hunderte von Meilen weit durch Urwälder und Savannen floss.
Je mehr die Sterne erbleichten und die Sonne sich dem Horizonte näherte, desto lauter wurde das Konzert der Tiere in dem dichten, undurchdringlichen Urwald, der die Ufer und die Inseln des Stromes bedeckt. Deutlich unterschieden wir das Heulen der Tiger, Jaguars, von dem Geschrei der Affen, während über unsere Köpfe hinweg Scharen von grünen und bunten Papageien immer zwei zu zwei fliegend von einem dem anderen Ufer zueilten. Als die Sonne endlich über die Wellen blitzte, näherten sich auch Menschen, nackte, rotbraune Indianer in langen Booten, gehöhlten Baumstämmen und boten uns Bananen und andere Früchte zum Kauf an. Dümmere, pflanzenartigere Gesichter habe ich in meinem Leben nicht gesehen, als bei diesen Indianern, dieser untergehenden Rasse, die nur spärlich durch die Wälder zerstreut ist und mit den nicht fern verwandten Affen und ähnlichen Tieren in schlechtem Essen, Wasser trinken und ewigem Halbschlaf die einzige Existenz führt. Diese Besuche wiederholten sich aber nur selten, und nur in langen Zwischenräumen sahen wir auf der großen Strecke, die wir durchfuhren, einzelne Hütten aus dem Wald lauschen. Die Orte Curiapos, Zagupana, Barrancas, Guayana und so weiter, die man auf den Landkarten verzeichnet findet und deswegen für Städte hält, sind auch nur Plätze, die aus einigen Palmhütten bestehen und kaum mit den miserabelsten europäischen Dörfern verglichen werden können. In der Tat, dieses ganze schöne Land gehört noch den wilden Tieren.
Bei der großen Regelmäßigkeit, mit der die Natur in diesen Himmelsstrichen zu Werke geht, legte sich der Wind gewöhnlich mit der Sonne und schlief etwas länger als diese, nämlich fast immer bis um 10 Uhr andern Morgens. Die Nacht über lagen wir daher stets vor Anker. Bei schönstem Sternenhimmel, der tief im Norden den großen Bär und tief im Süden das südliche Kreuz trug, ein Sternbild, welches man erst in diesen Breiten eben über dem Horizont sich erheben sieht. Ehe die Sonne aufging, waren wir auf dem Verdeck, stürzend uns einige Eimer Wasser über den Kopf, stiegen in ein Boot und ruderten ans Land. Nicht immer fanden wir gleich eine Stelle zum Aussteigen, denn die Äste der Bäume und Tausende von Schlingen und Wasserpflanzen hängen bis in den Fluss. Mit großen Messern schlugen wir uns dann Bahn und drangen in den Wald. Riesige Baumstämme, Gestrüpp, verrottete Zweige und Blätter, oft ganz sumpfiger Boden mit Rohr und Schilf, das üppigste Grün und der faulste Moder in malerischer Konfusion durcheinander und in Dämmerung gehüllt, das ist ein amerikanischer Urwald. Erschrocken fliegen die Vögel aus ihren Nestern, Eidechsen rascheln über den Boden, die großen Iguanas, Eidechsen von 3 bis 4 Fuß Länge, die gewöhnlich auf den Bäumen sitzen, lassen sich niederfallen und suchen das Weite. Aus dem modrigen Böden steigen Tausende von summenden Käfern, Fliegen und vor allem Moskitos und schwirren einem um den Kopf. So dringt man vor bis zu irgendeinem Baum, von dessen Gipfel der Ruf einer Taube, eines Auerhahns oder irgendeines anderen genießbaren Vogels erklingt, und glücklich waren wir, verschiedene gute Braten für unseren Tisch herabzuschießen.
Mitten im Walde wird es oft Licht, und man stößt auf eine Lagune, aus deren Schilf sich Enten und andere größere Wasservögel erheben. Bisweilen wird das Dickicht auch durch Savannen unterbrochen, durch grasreiche Ebenen, in denen nur hin und wieder ein einzelner Baum steht oder ein dröges Gestrüpp kriecht.
In einer dieser Savannen, die vom Strom aus ins Land hineinging, sahen wir im Sande die frischen Spuren eines Tigers, denen wir lange folgten, bis wir endlich auf einen Felsen gerieten, der wie ein großer Tisch einige Fuß hoch über dem Boden emporragte. Er lag voll von Knochen und schien die Insel zu sein, an der jene Bestie zu speisen pflegte. Unter den gebleichten Knochen fand ich das Skelett einer Landschildkröte. Der Tiger schien das Tier ausgesogen zu haben, denn die Hülle war vollkommen erhalten.
Sonne und Regen haben den Panzer gebleicht, das glänzende Schildblatt ist verschwunden und der Knochen zeigt seine feinste Zusammensetzung in wunderschöner, symmetrischer Weise. Dies ist ein Stück, welches ich mitgenommen und sorgfältig verwahre, um es gelegentlich Karl zu schicken, wenn ich noch andere Sachen aufgetrieben habe. Den Tiger selbst fanden wir leider nicht, dagegen hatten wir noch die Genugtuung, einen großen Baum anzutreffen, der so voller 2 bis 3 Fuß langer Affen hing wie ein Apfelbaum voller Äpfel. So wie sie uns aber in der Ferne erblickten, machten sich die langgeschwänzten Herren mit abscheulichem Geheul aus dem Staube. Auf der ganzen Reise habe ich merkwürdigerweise nur einen Alligator gesehen, eins jener Flusskrokodile, die hier sehr häufig sind. Die Bestie war ungefähr 8 Fuß lang und schwamm mit offenem Maule über den Strom. Wir hatten schnell unsere Gewehre bei der Hand und feuerten 6-mal. Die 2 Kugeln, welche trafen, schienen aber abzuprallen und so kann ich Karl noch keinen Fang dieser Art melden. Schreckliche Gewitter, Windstöße und heftiger Regen hielt uns den letzten Teil der Reise in der engen Kajüte gefangen, wo unsere Hängematten baumelten, von Verhängen aus Musselin überspannt, zum Schutz gegen zahllose Fliegen und Moskitos. Außer diesen Tieren störten uns die Ratten des Schiffes oft im Schlafe, sonst war der Aufenthalt an Bord nicht übel, da wir uns in Demerara mit Wein, Bier, Eiern, Brot, Fleisch und so weiter gut verproviantiert hatten und einen Neger an Bord besaßen, der vorzüglich kochte. Von Tischen und Stühlen ist natürlich keine Rede, man nimmt den Teller auf den Schoß und setzt sich in einen Winkel, wo die Segel Schatten geben. Mit diesen Jagdausflügen ins Land hinein verbrachten wir gewöhnlich die Morgenstunden. Gegen 10 Uhr spürten wir aber stets in den Wipfeln der Bäume das Nahen des Windes und sofort traten wir dann den Rückweg nach dem Strome an, wo die Bolivianer dann nicht lange auf sich warten ließ, sondern mit vollen Segeln den Fluss hinauffuhr. Unser Boot brachte uns dann zur rechten Zeit wieder an Bord und so setzten wir die Reise fort.
Ciudad de Bolívar oder Angostura ist eine freundliche Stadt aus steinernen Häusern, ungefähr so groß wie Detmold und liegt auf einem Hügel hart am Orinoco, der wie ein Pfeil vorüberschießt. Da es keine Wirtshäuser hier gibt, so kehrte ich bei einem Herrn ein, den ich von Saint Thomas aus empfohlen. Zufällig finde ich in seiner Frau eine alte Bekannte, die ich als Mädchen in Hamburg im Hause von Worms oft sah. Über meine Weiterreise kann ich noch nichts bestimmen. Mit den besten Grüßen an alle daheim und mit dem aufrichtigsten Wunsche für dein Wohlergehen bleibe ich, liebe Mutter, von Herzen, dein Georg. Punkt. Diesen Brief, den ich gleich nach meiner Ankunft geschrieben, nimmt die Bolivianer mit nach Demerara, da sie schon morgen mit einer neuen Sendung Ochsen dahin abgeht.